Mittwochmorgen, der Kaffee steht bereit. Beste Zeit für 45 Minuten Fußball-Bundesliga-Podcast. 45 Minuten plus, sage ich. Bist du auch so motiviert wie ich?
45 Minuten plus, das lässt natürlich Spielraum für einiges an Nachspielzeit, sage ich jetzt mal.
Ja, so, jetzt haben wir es noch. Da wollten wir hin. Endlich. Letzte Woche waren es auch gefühlte 17 Minuten Nachspielzeit. Diese Woche schaffen wir es. Ein bisschen weniger, glaube ich, oder?
Wobei. Schauen wir mal, ich weiß nicht.
Es gibt mehr zu diskutieren. Es gab mehr strittige Szenen, die natürlich dann auch mehr Nachspielzeit nach sich ziehen. Vor allem, wenn die Entscheidungen bei uns genauso lange dauern wie bei manchen Entscheidungen auf dem Platz. Aber wollen wir hoffen, dass wir das ein bisschen schneller hinkriegen. Es soll ja ratzfatz gehen hier. Willst du starten? Soll ich starten? Wollen wir gleich starten? Wollen wir über was anderes
sprechen? Nee, ich weiß nicht, start du. Ich weiß, habe ich letzte Woche gestellt?
Ich weiß auch nicht mehr. Nicht.
Aber dann start du einfach mal.
Sieben Tage kann man sich sowas auch nicht merken. Geht mir doch genauso. Freitagabend hatten wir Schalke gegen Hoffenheim. Ich war ein bisschen übermotiviert mit meinem Unentschieden-Tipp. Ist ja dann auch relativ schnell um die Ohren geflogen. Die Hoffenheimer gewinnen 3-0 auf Schalke mit ein bisschen Glück durch Videoschiedsrichter. Ne? Also vor 6 Jahren wäre das Spiel anders ausgegangen. Zwei Szenen gab es, über die man sprechen kann. Fangen wir gleich an. Ich meine, es ging ja auch gut los. Es war tatsächlich in der 7. Minute schon das Foul, auch wenn Robert Skow den Elfmeter erst in der 11. Minute geschossen hat. Aber Kreimel, ich weiß leider meinen Vornamen nicht, bin wieder schlecht vorbereitet.
Habe ich leider auch nicht auf dem Schirm tatsächlich.
Ich dachte jetzt, nennen wir ihn einfach David oder André. Also auf jeden Fall, Vornamen liefert Marvin gleich nach, so wie ich das sehe. Kreimel fault Baumgartner. Schiri auf dem Platz, ich weiß gar nicht, wer es war, Flo Bartstübner vielleicht sogar. Lässt es weiterlaufen, weil es die Szene quasi schon abgeschlossen war. Also der Ball wurde schon gespielt von Baumgartner in dem Fall. Danach tritt Kreimel Baumgartner mit offener Sohle aufs Schienbein. Ich glaube, gibt keine zwei Meinungen, oder?
Leo Kreimel.
Leo.
Sehr gute Mann. Nee, Elfmeter völlig klar. Aber wie sieht es denn aus mit einer roten Karte in der Situation? Weil es für mich offene Sohle gegen Schienbein ist. Und es sieht, also ich fand auch in der Wiederholung sah es sehr unangenehm aus. Auch als ob sich da Baumgartner schwerer verletzt hätte. Er kann ganz normal weiterspielen. Für mich ist aber schon ein rüdes Foulspiel, wo ich, also ich finde, da kann man die rote Karte zücken tatsächlich.
Und der Schiedsrichter auf dem Platz wollte mit einer so frühen roten Karte das Spiel nicht entscheiden. Nein, Spaß beiseite. Also ich sehe da auch eine rote Karte. Also auch wenn es in der 7. Minute schon ist. Aber es sind schon rote Karten verteilt worden für nicht so schlimme Fouls.
Ja.
Von daher, stand das denn überhaupt zur Debatte? Also
nicht, dass ich jetzt wüsste. Ja, ich weiß nicht, ob er es... Es ist ja diese Doppelbestrafung mäßig, ist ja so ein bisschen abgeschafft worden bei Elfmetersituationen, aber in dem Fall ist es ja, finde ich, einfach ein grobes Foulspiel. Das hat dann, glaube ich, damit in der Theorie, glaube ich, nichts mehr zu tun, sondern kann man auch dann trotzdem glatt rot zücken.
Ja, müsste man mal nachlesen. Zum Thema Doppelbestrafung kommen wir ja später nochmal. Ich meine, das ist nämlich nur bei Notbremse dann nicht mehr der Fall, dass man eben Strafstoß und rote Karte verteilt. Aber das war ja ein grobes Foulspiel, ein rüdes Foulspiel, hast du gesagt. Von daher, ja, kann man über eine rote Karte durchaus nachdenken. Glück für Schalke in dem Fall. Pech, dass sie das Tor fangen, aber Glück, dass sie mit 11 Mann weiterspielen dürfen. Danach fand ich sie eigentlich auch ganz gut im Spiel. Haben Hoffenheim ab und an doch ganz, ganz gut unter Druck setzen können im Offensivpressing. TSG dann vor allem in der ersten Halbzeit durch Konter sehr, sehr gefährlich. Munas Dabur, ich weiß jetzt die Entstehung nicht mehr, seit wir das Torspiel gekickt haben, bin ich jetzt bei den Toren auch nicht mehr ganz so gut dabei. Macht auf jeden Fall vor der Halbzeit das 2-0.
Ich kann es dir sagen, und zwar Eckball Schalke, der aber eigentlich gar kein Eckball war. Jetzt haben wir das ganze Ding mal rumgedreht von letzter Woche. Ja. Also es hätte kein Eckball für Schalke geben dürfen, sie kriegen einen. Baumann fängt den Kopfball ab, leitet den Konter ein, daraus entsteht der Treffer für Hoffenheim. Ja, in dem Fall ist es ja so, Schalke hat sich auch nicht beschwert, dass sie die Ecke eigentlich nicht hätte kriegen dürfen. Deswegen, ja, ist halt blöd gelaufen.
Jetzt sehe ich aber wieder vor mir, Baumann fängt den Ball ab und beschwert sich noch, aber dann kloppt er das Ding gleich lange nach vorne. Ne?
Ist richtig.
Aber ja, das hat ja zu dem gepasst, was ich sagen wollte, dass Hoffenheim nach Kontern ziemlich stark war. So kurz vor der Halbzeit, zum vermeintlich psychologisch wichtigen Zeitpunkt machen sie das 2-0. Ziehen Schalke dann ja so ein bisschen den Zahn damit. Zweite Halbzeit treffen die Schalker zwar noch zweimal den Pfosten, beziehungsweise eins war, glaube ich, sogar schon in der ersten Halbzeit, aber nagelt mich jetzt nicht auf die Zeit fest. 57. Minute, nochmal ein VAR-Eingriff. Uwe Jahn, ich weiß nicht, wie er sich ausspricht.
Ich glaube, den Namen hatten wir letzte Woche auch schon mal.
Ja, da wusste ich es auch schon nicht. ich lerne es. Nächste Woche habe ich ihn raus. Mit einem Handspiel. Elfmeter korrekt. VAR hat wieder eingegriffen.
Ich glaube, die Bewegung geht auch zum Ball hin. Es ist einfach eine Reflexsituation.
Abgespreizter Arm. Ja. Elfmeter korrekt. Roberts Go. Netzt wieder ein, ist der neue Elfmeterschütze? Fragezeichen, auch wenn Kramaric dann vielleicht nächste Woche schon wieder dabei ist?
Also für mich hat Skone eine klasse Schusstechnik, super linken Fuß. Völlig, also für mich darf er die gern weiterschießen, ne, wenn es nach mir gehen würde.
Nächste Woche gegen Bayern also auch?
Okay. Da gibt es hoffentlich einfach keine, dann ist okay.
Okay, ich bin gespannt. Nach dem 3-0 passiert nichts. Ne? Also können wir kurz abhaken. Expected Goals. 3,1 für die TSG zu 0,7 für Schalke. Ergebnis geht, wenn man danach geht, gut in Ordnung. 3,1 aber auch nur dadurch, weil es eben zwei Elfmeter gab, die ja dann da relativ hochklassig mit reinzählen, meine ich.
Ja.
Tabelle, dein Part, oder? Zahlen, Tabelle, bist du doch.
Tabelle, Schalke Vorletzter. Kramer Rausrufe vereinzelt nach dem Spiel. Die Führung der Schalker hält weiterhin an ihm fest. Also er wird dann somit auch am nächsten Wochenende auf der Bank sitzen. Und die Hoffenheimer stehen auf Platz 4. 17 Punkte. Das ist eine sehr, sehr gute Saison bisher. Und ja, jetzt gegen die München an der nächste oder richtige Härtetest auf jeden Fall. Zu Hause bin ich mal gespannt, was sie da abliefern werden. So, bei der Samstagskonferenz. Ich starte mal mit dem VfL Wolfsburg. Hat zu Hause gespielt gegen Borussia Mönchengladbach. Geburtstagskind auf der Bank, oder? Nico Kovac? Am Samstag Geburtstag gehabt. Das heißt, die Mannschaft, ja, wollte ihm dann doch vielleicht ein Geschenk machen. Ging erstmal nicht so gut los. Die Gladbacher gehen in Führung durch Thuram. Die Wölfe allerdings fand ich offensiv durchaus ab und an sehr gefällig spielen, muss ich sagen. Also gerade dann der Ausgleichstreffer kurz vor der Halbzeitpause, schön über außen, lehrbuchmäßig in die Mitte und Gerhard ist dann da, der vollendet. Also ich fand, was Wolfsburg nach vorne gemacht hat, durchaus sehenswert, was man unter Nico Kovac bisher, fand ich zumindest bei den Wölfen, nicht so gesehen hat, muss ich sagen.
Bisschen atypisch, ne? Zum Normalen.
Ja, ein bisschen, ja. Eventuell ist das eine Entwicklung vielleicht beim VfL. Allerdings nach hinten teilweise dann auch ein bisschen löchrig. Also ich weiß jetzt noch nicht genau, was jetzt da die richtige Marschroute ist. Zweite Halbzeit geht es ähnlich los. Die Gladbacher gehen wieder früh in Führung. Thuram mit dem 2-1, zweiter Treffer, gut in Form. Und dann ist es Omar Marmoush, der ausgleichen kann, der dann auch gegen Ende gute Chance auf den Siegtreffer hat. Also die Wölfe waren am Ende dem Sieg näher als Borussia Mönchengladbach, möchte ich sagen. Und das heißt ja noch was. Die Gladbacher eigentlich auch nicht schlecht in Form, stehen ganz gut da. Am Ende dann ein 2-2 unentschieden. Leider kein Sieg für Nico Kovac. zum Geburtstag. Die Statistik leicht auf Seite der Wölfe mit 16:9 Torschüsse. Und somit beenden sie den Spieltag auf Platz 13 und die Gladbacher solide auf Platz 6.
Wolfsburg hat Spaß gemacht, muss ich auch sagen. Ja. Für den neutralen Zuschauer auf jeden Fall was Schönes, wenn die Mannschaft gut offensiv dabei ist und defensiv Lücken hat. verspricht eigentlich immer ein paar Tore. So auch hier, 4 Stück. Ich freue mich dann schon ein bisschen auf nächste Woche, wenn sie nach Leverkusen müssen. Das verspricht ja dann eigentlich genau das Gleiche. bin ich mal gespannt. Gladbach? Ja, weiß ich nicht. Also Player, Thuram vorne, ja, liefern. Sonst so phasenweise gut, phasenweise nix. Also so die Beständigkeit fehlt. Fehlt ja. Einfach nur. Ich hoffe, die kommt auch erst übernächste Woche rein. dazu später dann mehr. Gehen wir mal weiter in der Konferenz und ich nehme Bremen-Mainz. Ich habe nicht so viel Lust auf lange Monologe. Es gab kein Namensproblem für mich, denn muss ich doch ablesen, Zetterer war nicht im Kasten der Bremer, sondern Pavlenka war wieder zurück, aber ist da schon lange wieder zurück. Das wäre das Duell zwischen Zentner und Zetterer gewesen. Glück für alle Fernseh- und Radiokommentatoren. Mainz gewinnt 2-0 in Bremen nach guter Anfangsphase bei der Mannschaft. In den ersten 5 Minuten sahen eigentlich ganz gut aus. Ging hin und her. Dann Vorteile für Bremen. Der Bruch kam dann mit dem schlechten Wetter. 25. Minute rund hat es böse angefangen zu schütten. Das hat dann die Mainzer irgendwie wachgerüttelt. Ingwertsen 36. mit dem 1-0. In der zweiten Halbzeit dieses Lee in der 66. der das 2-0 macht. Zweite Halbzeit war eher nichts für Fußball-Gourmets. Wenig Highlights, wenig Chancen nach vorne, kein Tempo drin. Passquote der Mainzer bei 62%. Ausbaufähig. Statistisch gesehen spricht vieles, wenn nicht sogar alles, eigentlich für die Bremer, 14:11 Torschüsse, 68% Ballbesitz und auch eine bessere Zweikampfquote und auch eine bessere Passquote. Aber die wichtigste Statistik, die der Tore spricht, für Mainz. Mainz gewinnt 2-0 und schiebt sich damit an Bremen ran. Punktgleich jetzt beide. Beide 15 Punkte, Bremen Platz 9, Mainz Platz 11.
Ja. Die Auswärts-Mainzer mal wieder. Es war tatsächlich in Bremen der 3:0-Sieg in Folge für die Mainzer. Also da sind sie in den letzten Jahren gern zu Gast gewesen.
Mainz kann Bremen, also.
Ja, völlig richtig. Ja. Kommen wir zum VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum. Wichtiges Spiel für beide Mannschaften. Die Stuttgarter werfen Materazzo raus. Ich weiß gar nicht, letztes Wochenende. Ich glaube, ich habe noch an ihm festgehalten. Meine ich.
Ja, es ist eine Woche her. Ich habe schon wieder alles vergessen,
was passiert ist. Wohingegen du, glaube ich, schon eher skeptischer warst. Und tatsächlich ist dann so gekommen, dass sie Materazzo rauswerfen und mit Interimstrainer Michael Wimmer vorerst weitermachen. Die bisherige Suche nach einem anderen Kandidaten war erfolglos. Ich weiß nicht, ob sie ihm auch weiterhin einfach die Chance geben und gucken, wie es so läuft, falls sich kein geeigneter Kandidat finden sollte. Bisher, wie gesagt, gibt's niemanden, der das Amt übernimmt, außer ihm.
Aber Entschuldigung, willst du noch?
Ja, bitte.
Nee, nicht. Es gibt einen Mann in der Pole Position tatsächlich.
Ja.
Nämlich, jetzt muss ich ablesen, Jess Thorup, Thorup geschrieben. Ehemals Chef vom FC Kopenhagen, ist Meister geworden in Dänemark, hat dann auch bekanntermaßen der Kopenhagen in die Champions League geführt und nach dem 3-0 gegen Dortmund wurde er aber dann auch in Dänemark entlassen. Ist wohl einer der beiden Top-Kandidaten auf dem Zettel von Sven Mislintat. Wer der zweite ist, weiß ich leider nicht. Okay. Müssen wir den Zettel mal anschauen. Aber Michael Wimmer, fand ich, hat mir an der Seitenlinie auch so von seiner Art und Weise her ganz gut gefallen.
Ja, was unter ihm auf jeden Fall gestimmt hat, was Matarazzo, beziehungsweise unter Matarazzo überhaupt nicht gepasst hat, ist die Effizienz der Stuttgarter. Sie hatten wenig Chancen und haben daraus sehr, sehr viel gemacht, waren eiskalt vor dem Tor, ihre Chancen unfassbar gut genutzt. Am Ende 4:1, Silas, eigentlich überragender Mann, 2 Treffer, glaube ich, selber gemacht, 1 vorbereitet, ist das richtig? Ja, ich glaube, es müsste so stimmen. Noch einen Pfostenschuss irgendwie dabei gehabt und so. Also bei ihm hat wirklich alles funktioniert, möchte man sagen, an diesem Nachmittag. Und die Bochumer, die ja viel investiert haben, auch viel das Spiel gemacht haben, auch gute Chancen teilweise hatten. Sie waren 2:1 statt zur Halbzeit, nach der Halbzeitpause nah dran, eigentlich den Ausgleichstreffer zu machen. Haben das ja versäumt, möchte man fast meinen. Und die Stuttgarter machen dann eiskalt den Deckel drauf, 4:1. Das erste Tor, über das können wir noch kurz sprechen, Foulelfmeter in der dritten Spielminute. Silas netzt ein, er ist auch der Gefaulte schießt selber gegen Soares, meine ich, war es.
Korrekt, Danilo Soares.
Der Foul spielt. Ja. Erst, glaube ich, tanzt er ihn einmal vorm Strafraum aus, geht dann noch einem anderen Bochumer vorbei, dann kommt Soares wieder in den Zweikampf und fault ihn dann an der Leider. Für mich eine klare Sache, weil er ihm die Beine wegzieht und ja, sehr unstrittig die Szene. Deswegen früh die Weichen gestellt beim VfB Stuttgart und das Spiel 4:1 gewonnen. Also der altbekannte Trainereffekt hat gewirkt beim VfB. Wie gesagt, spielerisch war das jetzt keine wirkliche Offenbarung. Ich fand das jetzt noch nicht der Ausreißer. Bochum hatte eigentlich auch gute Chancen, da mehr draus zu machen. Somit bleibt Bochum letzter in der Tabelle, 4 Punkte und die Stuttgarter schieben sich vor auf Platz 14.
Ja, die Lage in Bochum ist echt nicht geil. Man ist letzter und man musste auch noch Simon Zoller zur Halbzeit auswechseln mit muskulären Problemen. Rückkehr steht noch nicht fest. Es kann durchaus sein, dass er auch am Wochenende nicht dabei sein wird. Der wichtige Offensivmann. Ja, es wird eng für Bochum. Also direkte Duell in Stuttgart dann so deutlich verloren. Klar, man hat immer noch 4 Punkte Rückstand. Ist alles noch machbar, aber ja, es wird dann langsam Zeit, diese 1 bei Siegen und Unentschieden dann mal wegzubekommen und da eben was Höheres hinzubekommen. Auf der anderen Seite der VfB jetzt mit dem ersten Saisonsieg. Und das hat ja auch was zu bedeuten. Vielleicht Brustlöser, vielleicht aber auch nur Strohfeuer. Nächste Woche in Dortmund wissen wir mehr. Champions League, würde ich sagen. Champions League Luft schnuppern. Die beiden unglücklichen Mannschaften unter der Woche. Die Eintracht empfing zu Hause Leverkusen. Leverkusen zu Hause gegen den FC Porto deutlich unter die Räder gekommen, 3:0 verloren. Damit steht auch fest, dass sie maximal Platz 2 in der Gruppenphase erreichen können. Und die Eintracht verliert 3:2 in Tottenham nach 1:0-Führung. In Unterzahl kämpft man sich dann aber nochmal zurück. Ali Du ist, glaube ich, mit seinem Pflichtspiel-Tor-Debüt für die Eintracht. Unterm Strich Son einfach eine Nummer zu stark für die Überschrift. Aber für die Eintracht noch alles drin, von Platz 1 bis Platz 4. So, das sind die Vorzeichen zum Spiel. Ja, ich würde sagen, Einbahnstraßenfußball. Also Kevin Trapp hat 2-3 Dinge auf seinen Kasten bekommen. Einer war drin, bisschen blöd gelaufen. Aber die Offensive der Eintracht hat 5 Buden gemacht. Spät angefangen, kurz vor der Halbzeit, Kamada. 45+5 macht er den Elfmeter im zweiten Versuch rein. Entstehung, Tapsoba, fault Lindström, klarer Kontakt, Elfmeter korrekt. Einwände dazu?
Nee. Und Elfmeterwiederholung aufgrund dessen, dass Radetzky sich zu früh von der Linie bewegt. Aber ich glaube, über diese Regel haben wir auch schon mal gesprochen.
Ja, von vorne bis hinten. Ich sehe sie nicht. ja. Unbedingt, er war jetzt auch nicht deutlich davor. Also, ja, eigentlich brauchen wir da gar keinen Torwart mehr reinstellen. Ja. Radetzky hat zweimal die Ecke, einmal hält er den Ball gegen Kamada, hatte aber keine Chance, weil der Ball zu stramm geschossen ist, somit 1-0. Führung für die Eintracht, zweite Halbzeit, die Kolomoani-Show, nachdem Hinkapié, würde ich sagen, zwischenzeitlich das 1-1 gemacht hat, war es dann so eine abwechselnde Show zwischen Kolomoani und Hinkapié, die beiden, über die wir wahrscheinlich die Protagonisten der zweiten Halbzeit. Kolomoani macht es 2-1 direkt 2 Minuten später nach dem Leverkusen-Ausgleich. Danach spielt er noch 1-2 wunderbare Schnittstellenpässe und das eigentlich als Neuner. Für mich klasse Leistung. Elfmeter rausgeholt, Tor gemacht. Noch ein Elfmeter rausgeholt, 71. Minute. Besagtes Duell Hinkapié gegen Kolomoani. Foul im Strafraum, letzter Mann, Schiri Willenburg sagt Ball gespielt. So, das so die Eckdaten. Hinkapié hat schon gelb gehabt. Ja, das ist so das Vorwissen, was man braucht. Zweikampf, war dann aber, hat man in den TV-Bildern gesehen, dann doch relativ wenig Ball gespielt. Dementsprechend schaltet sich Köln ein. Aber jetzt eigentlich eine Szene, die sich der Schiri angucken hätte müssen, tat er aber nicht, weil der Bildschirm nicht funktioniert hat. Oder der Kölner Keller keine Bilder auf den nach Frankfurt senden konnte. Aber was sagst du dazu? Hätte dann Frank Willenburg, der Schiri auf dem Platz, nicht die Aktion so belassen müssen, wie sie war?
Ja, ist schwierig, weil es natürlich so Schiedsrichtertechnik ist, dass aufgrund dessen dann eben eine Entscheidung nicht gefällt werden kann, wie sie eigentlich hätte gefällt werden müssen. Weil ich finde, Elfmeter schon die richtigere Entscheidung auf jeden Fall, würde ich jetzt mal so sagen. Und da ja, also ich weiß nicht, ob es den Fall vorher schon mal gab, ich glaube aber nicht. Das ist jetzt quasi der erste Fall, dass man da jetzt so ein bisschen so einen Präzedenzfall irgendwie draus macht, falls es nochmal vorkommen sollte, oder eben es gibt dann demnächst 2 oder 3 Bildschirme als Redundanz vielleicht. Demnach finde ich, es sitzt ja auch ein fähiger Kollege in Köln, der auch Ahnung hat und auch Schiedsrichter ist, deswegen finde ich, wenn er ihm das die Situation beschreibt und dann sagt, okay, er trifft den Ball halt gar nicht, nur den Spieler, dass er dann eben auch die Entscheidung treffen kann und sagen kann, hier, gib Elfmeter und das ist die richtige Entscheidung.
Robert Schröder im Doppelpass am Sonntagmorgen, Zitat, ich habe ihm die Szene beschrieben und meine fachliche Einordnung gegeben. Finde ich auch gut. Okay. So viel Vertrauen ist dann da, dass er auf mich hört. In einem Ausnahmefall gelte es, als Team zusammenzuarbeiten.
Okay.
Also Ausnahmefall, ja, der Bildschirm sollte eigentlich sonst immer funktioniert haben. Zumindest wenn es so zu so einer Aktion gekommen ist. Ja, ich glaube, man zieht jetzt die Lehren da raus.
Ja.
Ich glaube, es hätte sich auch keiner beschweren können, wenn man dann gesagt hätte, ja, Tatsachenentscheidung, wir können uns das nicht angucken. Weil wenn nämlich Robert Schröder in Köln Frank Willenburg nicht überzeugt hätte, hätten sie es ja so machen müssen. Weil sie können ihn ja nicht rausschicken von den schwarzen Bildschirmen und dann soll er was entscheiden. Das passt auch nicht.
Das ist völlig richtig, ja. Also Glück gehabt, es gibt ja auch manchmal Entscheidungen, die ja wirklich nicht. Ich fand, der Entscheidung, es war schon klarer Elfmeter, muss ich also mal schon sagen. Es gibt ja auch Elfmeter, wo sie rausgehen und die gucken sich das wirklich da minutenlang gefühlt an und aus jeder möglichen Winkel und wissen dann immer noch nicht, wie sie entscheiden sollen. Dann ist es, glaube ich, ganz klar, dass man da beim schwarzen Bildschirm dann nichts machen kann. Ja.
Da sind wir wieder beim Thema klare Fehlentscheidung. Wenn es keine klare Fehlentscheidung gewesen wäre,
hätte sie eigentlich auch nicht angucken, ja. Das ist richtig.
Also Folge war dann eben Elfmeter für Frankfurt, den Kamada dann auch wieder macht. Und gelb-rot für Hinkapié, weil eben Doppelbestrafung nicht mehr existent ist, mit Platzverweis im Strafraum als Notbremse. 4-1 Eintracht und Lucas Alario macht dann ebenfalls noch das Tor, ausgerechnet gegen Leverkusen. Sein erstes Pflichtspieltor für die Eintracht. Nee, im Pokal hat er, glaube ich, schon getroffen. Erstes Bundesliga-Tor für die Eintracht. Ja, statistisch erstaunlicherweise die Eintracht 8 Kilometer mehr gelaufen. Klar, sie haben 20 Minuten in Überzahl gespielt, aber in den 20 Minuten spulst du nicht 8 Kilometer mehr ab. Ja, Xabi Alonso hat noch einiges an Arbeit vor sich, glaube ich.
Ja, ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob das Problem irgendwie tiefer steckt oder ob er einfach ein bisschen mit seiner Taktik irgendwie daneben liegt, daneben lag in den letzten beiden Spielen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall nach dem 4-1 saß, also das 5-1 war wirklich vorgewillt, was Leverkusen da verteidigt hat. Das ist ja jeder irgendwo rumgerannt und nicht da, wo er rumrennen sollte. Aber das kann man vielleicht auch verzeihen beim Stand vom 4-1. Da probiert halt jeder nochmal irgendwie was, keine Ahnung. Aber davor auch irgendwie war, ich fand es auch offensiv sehr, sehr schwach. Ja, selbst wenn sie hinten die Dinger kriegen, haben sie eigentlich so eine starke Offensive, dass sie vorne viel gefährlicher auftauchen müssen. Das Tor gefallen nach einer Standardsituation. Ja, deswegen, also da geht noch sehr, sehr wenig bei Leverkusen.
Frimpong, der gefährlichste, ne? Ja. 4 Tore, glaube ich, schon gemacht. Jetzt in Frankfurt auch die Latte mal getroffen.
Patrick Schick quasi nicht existent bisher diese Saison. Das
ist korrekt. Ja, vielleicht so der Druck, der von außen dann kam, wo jetzt Lewandowski und Haaland weg sind, das ist ja eigentlich Patrick Schick, der alleinige Anwärter auf die Torjägerkanone ist. Vielleicht ist das unterbewusst so ein bisschen da drin und dann klappt es halt irgendwie.
Ja.
Ja, tabellarisch die Eintracht auf Platz 5 vorgeschoben. 17 Punkte. Solide. Leverkusen muss man ganz weit scrollen. Platz 16, 8 Punkte. Das ist weit hinter den Erwartungen zurück. Also, da, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Viel Arbeit auf jeden Fall für Xabi Alonso. Vielleicht muss er doch seine Schuhe nochmal schnüren.
Nächsten Gegner sind Wolfsburg, Atletico und Leipzig. Also es ist auch keine Laufkundschaft. Die Wölfe sind keine Laufkundschaft mehr diese Saison. In Atletico auch sehr schwer und natürlich Leipzig. Ja, schwierige Partien.
In Atletico, da freue ich mich drauf. Ja, als ex-königlicher Madrilene. Bin ich gespannt, wie er empfangen wird. Ja, die Konferenz ist vorbei. 4 Spiele haben wir noch. Da brauche ich wieder ein bisschen Luft. Spieler des Spieltags ist soweit. Da ich mit dem Spieltag angefangen habe, überlasse ich dir den Vortritt bei unseren Spielern des Spieltags.
Ja, ich habe mich für Silas entschieden vom VfB Stuttgart. Vorher schon gesagt, bei ihm klappt einfach alles an dem Nachmittag. Zweimal selber getroffen, eine Vorlage, Pfosten noch getroffen gehabt, hatte ich vorhin auch schon gesagt. Und ja, quasi dieses Spiel alleine ist nicht unbedingt entschieden, aber er war natürlich sehr maßgeblich daran beteiligt, dass Stuttgart die Punkte bei sich behält.
Ha, ja, steht bei mir auch auf dem Zettel. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Silas hat super abgeliefert, Yannick Haberer, die 60 Minuten gegen Dortmund waren super. Lindström, Kamada, Kolomoani haben alle richtig abgeliefert. Schickels hat auch gut abgeliefert. Ich habe hier aber tatsächlich Kolomoani bei mir ganz oben auf der Liste. Obwohl er den Elfmeter verschossen hat, relativ kläglich auch verschossen hat. Aber ein Tor selber gemacht, den einen Elfmeter, beide Elfmeter rausgeholt. Nee, den einen war Dinsdorf aus gut, aber einen Elfmeter quasi provoziert. Aber offensiv hat er die Leverkusen-Abwehr so rund gemacht. Hat jetzt auch nicht richtig viel Gegenwehr, muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Aber da waren doch einige schöne Pässe dabei. Und das als Stürmer hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Deshalb Kolomani für mich Spieler des Spieltags, aber auf einem Level mit Silas von Borki.
Okay. Top-Spielzeit, würde ich sagen.
Top-Spiel.
RB Leipzig zu Hause gegen Hertha BSC Berlin. Nach der ersten Halbzeit steht es 3-0. Klares Ding, RB Leipzig. Allerdings muss man auch sagen, 4 Chancen, 3 Tore. Ist, ja, die Effizienz Leipziger waren dort. Und wir haben somit schon mal den Grundstein auf jeden Fall gelegt. Die Berliner kommen aber ganz gut aus der Pause, lassen sich davon nicht wirklich beeindrucken. Haben ein bisschen Glück, dass sie wieder rankommen. Handelfmeter gibt es. Diallo wird angeschossen, Arm auch zu weit weg. Also natürlich, wie ich fand, berechtigter Elfmeter in der Situation. Luke Bakio dann der Torschütze. Kurze Zeit später ist Jovetic. Spielstand 3-2. Auf einmal entwickelt sich hier dann ein ganz wildes Spiel. Kunku mit einem Abseitstor, was nicht gegeben wird, völlig zu Recht, weil er knapp im Abseits steht. Aber auch auf der anderen Seite Juke mit super Chancen, alleine vom Keeper. Ich glaube, Kampel ist der auf der Linie rettet. Danach noch Kanga, der, glaube ich, irgendwie noch einen Pfosten oder Latte trifft, noch einen Kopfball hat. Selke mit Abschlusschancen. Also die Leipziger wirklich diesen Heimsieg nach Hause gezittert, muss man wirklich so sagen. Obwohl sie ja zur Halbzeit 3-0 geführt haben, vielleicht waren sie sich ja schon zu sicher, ich weiß es nicht, aber die Berliner Moral bewiesen wurden leider dafür nicht belohnt, muss man sagen. 3-2, also der Endstand, auch statistisch gesehen, 14-15 Torschüsse aus Sicht der Leipziger, also leicht pro Berlin, die ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben. Haben sich nur leider nicht belohnt dafür, in der ersten Halbzeit eben 3 Dinger geschluckt. Das war am Ende das Problem. Tabellarisch dann Berlin auf Platz 15 abgerutscht, 8 Punkte auch, und die Leipziger auf Platz 10 mit 15 Punkten.
Ah, es geht bergauf. Leipzig nur noch, obwohl sie 8 Plätze hinter den Bayern sind, nur 4 Punkte zurück. Tabellarisch geht es immerhin bergauf. Marco Rose, auch der erste Trainer, der erste RB-Trainer mit 3 Heimsiegen in Folge, wusste ich auch gar nicht. Ja, auf der anderen Seite, Hertha, spielerisch, die zweite Halbzeit war echt super, aber die erste Halbzeit war ein bisschen blöd gelaufen, dass Leipzig da aus 4 Dingern 3 Buden macht. Also ein bisschen das ähnliche Problem wie Stuttgart. Spielerisch ist es gar nicht so schlecht. Zumindest wenn man die spielerische Leistung mit dem Tabellenplatz vergleicht. Das passt nicht so ganz zusammen, aber die Ergebnisse müssen halt stimmen. Deshalb ist die Luft immer noch sehr, sehr dünn. Nur ich glaube, es ist noch keine Panik in Berlin angesagt, beziehungsweise man kennt sich aus in solchen Tabellenregionen. Ja, machen wir weiter. Kommen wir zum Sonntag. 3 Spiele gab es, weil ja englische Woche war, Conference League und Europa League. Der FC hat zu Hause gegen Augsburg gespielt, nachdem man mit einer 2-0 Niederlage aus Belgrad nach Deutschland zurückgekommen ist. Aber für den FC noch alles drin, international. Zum Bundesligaspiel gegen Augsburg vielleicht nochmal kurz über die Personalsituation bei Augsburg sprechen. Kubek immer noch im Kasten, Ginkiewicz noch verletzt, hat immer noch Oberschenkelprobleme. In der Innenverteidigung sah es auch sehr, sehr schlimm aus. Oxford verletzt, Jauveleo und sein anderer Kollege, wie heißt der, Bauer?
Bauer, ja.
Gelb gesperrt. Dementsprechend musste Gumni, der eigentliche Rechtsverteidiger, innen verteidigen, und Winter hat sein Startelfdebüt gegeben, meine ich. Bisschen zusammengewürfelt alles da hinten. Ja, spielerisch hat sich das Ganze dann auch schon irgendwie in Grenzen gehalten. Also erste Halbzeit. Das Spiel hat schon von viel Emotionen, hoher Zweikampfintensität und dem engen Ergebnis profitiert. Also es ist alles dann doch weitaus, zumindest in der ersten Halbzeit, in Ansätzen geblieben. Erste Chance, der Augsburger macht Niederlechner rein. Ja, sonst die Highlights. Ein Abseitstor von Augsburg, eine Rangelei zwischen Berisha und Hübers. Und eine Augsburger Bank, die sich zum wiederholten Male sehr, sehr stark aufregt. Ich weiß nicht, ob du die Szene vor Augen hast. Vargas fault Meiner von hinten. Also gar kein Ball im Spiel. Also der Ball, schon, der Ball ist im Spiel, aber Vargas hat keine Chance, den Ball zu bekommen. Also klares Foul und dunkelgelbe Karte. Und die Augsburger Bank springt komplett auf. Regt sich auf über die Entscheidung, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Ja.
Zum wiederholten Mal aber. Also, dass da unnötige Emotionen reingebracht werden. Da könnte man vielleicht als Schiedsrichter auch öfters mal gewissen Leuten, ohne Namen zu nennen, auf der Augsburger Bank frühzeitig gelbe Karten verteilen.
Ja, ich glaube aber, davon lebt auch Augsburg ein bisschen. Ich glaube, das brauchen sie auch irgendwie, um so ein bisschen diese Intensität in so ein Spiel reinzukriegen, worüber sie ja dann auch tatsächlich kommen, ja. Also deswegen.
Naja. Also wenn es der Trainer macht, ist okay. Also da, er kann rumschreien, der kann da. Das finde ich okay, ja. Aber wenn dann andere Leute da ständig jede Entscheidung kommentieren. Und dann auch lautstark kommentieren, finde ich doch alles ein bisschen schwierig. Kann das auch mit geregelter, ne? Kann auch das alles ein bisschen regulieren. So, zweite Halbzeit, der FC, dann wie ausgewechselt. Spiel nach vorne, nehmen die Fans mit, holen die Fans ab, drehen das Ding, führen dann 2-1, Caligiuri macht dann wieder irgendwie in der ersten Chance Augsburger das Tor zum 2-2, aber Steffen Tigges macht den Doppelpack, 81. 3-2 für Köln. Köln gewinnt zu Hause gegen Augsburg. In meinen Augen geht das Ding auch so in Ordnung, das Ergebnis. Erste Halbzeit war von beiden sehr überschaubar. X-Goals von 0,5 zu 0,2 oder sowas. Zweite Halbzeit dann der FC, die 20 Minuten nach der Pause überragend gespielt. Ja, deshalb, statistisch gesehen, spricht auch eigentlich 15 zu 5 Torschüsse und 65% Ballbesitz für den FC. Zweikampfquote pro Augsburg. Augsburg auch mehr gefoult. Aber ja, unterm Strich bin ich schon da bei einem.
Ja, die Augsburger haben aus wenig dann trotzdem irgendwie so ein knappes Spiel gemacht, muss man irgendwie sagen. Und tatsächlich hätten sie davor, haben sie die letzten 7 Spiele in Köln sogar nicht verloren. Das ist jetzt das erste, was sie verloren haben seit 7 Spielen. Also gefällt ihnen eigentlich in Köln, muss man sagen.
Jetzt nicht mehr.
womit wir bei den Top 4 wären, oder? Oder zumindest vor diesem Spieltag Top 4? Weiß ich gar nicht. Doch, muss so irgendwie so sein.
Ja,
ne?
Top 4, ja.
Am späten oder frühen Sonntagabend, erste Partie Union Berlin gegen Dortmund. Der Spitzenreiter Union Berlin hat den BVB empfangen. Unter der Woche die Dortmunder zu Hause gegen Sevilla gewonnen, nach 0-1 Rückstand, meine ich.
Haben die nicht 1-1 gespielt?
Boah.
Die hätten, wenn sie gewonnen hätten, wären sie weiter gewesen, aber ich meine, sie haben nur unentschieden gespielt.
Dann haben sie das Spiel nicht gedreht.
1-1, ja. 1-1.
Ah, sehr gut. Okay.
Rückstand stimmt.
Ja, Rückstand, das wusste ich auf jeden Fall noch.
Ja. 1-1.
Okay, 1-1, sorry. 1-1 nach Rückstand, also ja, zu Hause gegen Sevilla rechnet man sich schon irgendwie mehr aus. Gut, Spielverlauf mal hinten gelegen, auch 1-1, ist vielleicht okay. Mats Hummels danach im Interview nicht ganz so froh darüber gewesen. Weißt du noch, den Satz, den er gesagt hat, habe ich jetzt schon öfter irgendwie gehört.
Ja, ich war leider.
Ich bin auch nicht mehr ganz zusammen, muss ich sagen.
Ich hab mir die Interviews nicht angehört.
Ich glaube, es geht einfach nur darum, also er sagt, die Mannschaft muss irgendwie die einfachen Dinge richtig machen, anstatt eben das Besondere dann ab und zu halt nur richtig oder halt irgendwie so. Dass man sich auf die einfachen Dinge konzentrieren soll und nicht Hacke, Spitze 1, 2, 3. Und wir fast beim Stichwort sind, denn das 0-2 fällt nach Hackenfehlpass von Adeyemi. ja, hat er also die Mats Hummels Worte nicht so richtig zu Herzen genommen. 1-0 auch sehr, sehr unglücklich. Kobel völlig unbedrängt bekommt einen Rückpass, will ihn weiterleiten auf die andere Seite, rutscht weg und Haberer nutzt das Ganze dann gnadenlos aus. Doppeltorschütze übrigens, Haberer auch das 2:0 markiert. Somit steht es nach 21 Minuten 2:0 für Union und deren Plan geht vollends auf. Sie konzentrieren sich auf ihre Fünferkette, das solide Verteidigen und dann, wenn sie den Ball haben, geht es flott und sehr gepflegt nach vorne. Dortmunder haben genau da reingespielt, haben auch versucht, die Fünferkette zu spiegeln. Das hat in der ersten Halbzeit nur bedingt funktioniert. Nach vorne ging da, glaube ich, gar nichts für den BVB. Zweite Halbzeit dann Dreifachwechsel bei den Dortmundern. Reus wieder dabei. Dann lief's auch umgestellt, das System auf Viererkette. Dann lief's die ersten 20, 25 Minuten der zweiten Halbzeit auch nur bedingt besser. Sehr wenig Gefahr, die Dortmund da entwickelt hat. Die letzte Viertelstunde ab der 75. haben sie irgendwie angefangen, da das Abwehrbollwerk ab und zu mal durchzubrechen, hatten hier und da Chancen, Moukoko mit Abschlussgelegenheiten. Dann haben die Berliner aber noch einen Schlussmann, Renault, der gut pariert und das 2:0 dann am Ende festhält für die Berliner, die sage und schreibe mehr als 11 Kilometer mehr gelaufen sind als die Dortmunder. Obwohl sie ja eigentlich auch unter der Woche gespielt haben, das sogar am Donnerstag, 1:0 da gewonnen, zu Hause gegen Malmö. Also sie hatten auch Europapokal in den Knochen und haben dann 11 Kilometer mehr abgerissen. Das ist schon ein Wort. Und das, finde ich, ist für mich der Hauptgrund, warum sie hier dann auch zu Hause die Punkte behalten, Spitzenreiter bleiben und Dortmund mit 2:0 wieder nach Hause schicken.
Ah, jetzt habe ich mir schon sowas zurechtgelegt, weil ich dachte, ein Union-Spiel und er kommt nicht auf die Laufleistung, aber doch, muss ich nochmal kurz umdenken. Ja, Spitzenreiter hast du erwähnt, Dortmund jetzt auf Platz 8, negatives Torverhältnis als einzige Mannschaft der Top 10, 16 Punkte, aber trotzdem hier nur 3 Punkte hinter den Bayern. Es ist krass eng, also so. Wenn man sich anguckt, Mainz auf Platz 11, 15 Punkte, Bayern auf Platz 2, 19 Punkte. Also da, wenn man da mal 2 Spiele in Folge verliert oder ein Spiel in Folge verliert, ist man plötzlich von Platz 3 auf Platz 8, wie der BVB jetzt. Es kann alles ganz schnell gehen, aber nach oben sind es jetzt dementsprechend schon 7 Punkte auf Union Berlin. Und der BVB, ja, aber ich weiß nicht, also es war relativ schnell, relativ früh in der ersten Halbzeit schon zu sehen, dass das in Anführungszeichen Experiment mit Dreier- bzw. Fünferkette ja nicht funktionieren wird. Die Umstellung war dann ja zu erwarten. Die Spieler, die reingekommen sind, waren auch zu erwarten. Also da war ich mir relativ sicher, schon frühzeitig, dass die drei da reinkommen müssen. Aber es hat auch irgendwie nicht so ganz geklappt, was sich Edin Terzic vorgestellt hat. Ja. Aber bei Union kann man verlieren. Also Union ist jetzt irgendwie auch schon seit 2 Jahren zu Hause ungeschlagen. Ist das richtig in der Bundesliga? Also so eine richtig absurd hohe Zahl. Letzte Saison gegen Dortmund zu Hause auf jeden Fall nicht verloren, das weiß ich. Gegen Leipzig auch nicht. Und gegen Bayern haben sie, glaube ich, unentschieden gespielt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall oder nur eine Niederlage in der Zeit, also Union, ist zu Hause krass gut drauf und generell 10 Spiele, 7 Siege, eine Niederlage. Es läuft. Es läuft bei Union Berlin. Den Abschluss haben der FC Bayern München und der Sportclub Freiburg gemacht. Platz 2 gegen Platz 3. Freiburg war vor dem Spieltag aber auf Platz 2. Das hat sich jetzt gedreht. Bayern gewinnt zu Hause 5:0. Nachdem beide mit erfreulichen Nachrichten aus den internationalen Wochen zurückgekommen sind. Bayern hat 4:2 in Pilsen gewonnen und damit sicher in der Champions League, im Champions League Achtelfinale. Da fehlt ihnen jetzt, ich glaube, ein Punkt. Muss man noch holen gegen Inter und dann ist man sicher Gruppensieger, also man hat 5 Punkte vor. Freiburg, gleiches Spiel, 4 Spiele, 4 Siege, 12 Punkte, sie sind auf jeden Fall durch. Frage ist nur, ob erster oder zweiter, aber da fehlt dann eben dementsprechend auch nur ein Punkt. Ja, das Spiel konnte man eigentlich so in drei Phasen unterteilen, oder? Einmal Freiburg hält gut mit, presst gut nach vorne, setzt München unter Druck. Dann so ab der 30. der 35. Bayern spielt ihren Standardfußball, so lässt den Ball laufen im Mittelfeld, viel Ballbesitz. Freiburg zieht sich etwas zurück und dann nach dem 4-0 Bayern lässt den Freiburgern das Spiel und setzt auf Konter. So grob würde ich das Spiel mal einteilen. Gnabry, Choupo-Moting, Sané, Mane und Sabitzer sind die fünf Torschützen der Bayern. Ja, Freiburg wollte was ausprobieren, mutig mitspielen, mutig offensiv das Ganze verteidigen. Ging dann etwas in die Hose. Aber ich glaube, man kann damit leben. Man hat jetzt zwar fünf Dinger geschluckt, aber das war nun Ausrutscher in München. Kann das passieren? Oder nicht?
Ja, Aussage von Christian Streich war von ihm. Er fand es sehr schade, dass die Jungs wahnsinnig brav waren. Er hat sich da doch mehr gewünscht, dass sie in die Zweikämpfe gehen. Er sagt, die Jungs sind halt auch sehr anständig bei uns.
Okay.
Und ja, völlig richtig. Ich finde, in München, da muss, wenn man da was holen möchte, dann darf es vielleicht auch schon mal scheppern. Und das hat es nicht getan.
Darf es schon mal scheppern.
Okay. Ja, also, nicht unfair, aber ich finde, man muss da auch schon mal, wenn man halt dann, man muss dann hier und da auch schon mal bisschen härter zu werken. Und nicht erst sich die erste gelbe Karte vielleicht in der 50. abholen.
Okay, verstehe. Apropos gelbe Karten, Christian Streich hat auch eine bekommen beim Start. Hat er sich lautstark drüber aufgeregt. Ich weiß nicht genau, über was er sich aufgeregt hat. Da zum Beispiel, das fand ich auch, also ich weiß jetzt nicht, was er gesagt hat, aber da hätte man vielleicht das Ganze auch ein bisschen anders abmoderieren können. Im Vergleich zu anderen Dingen, die schon am Sonntagmorgen, am Nachmittag passiert sind. Ja, man will Sandro Wagner, natürlich auch der beste Co-Kommentator, den es gibt, hat dann auch wieder gesagt, man fordert Typen auf dem Platz, man fordert Typen an der Seitenlinie, an der Trainerbank. Jetzt regt er sich auf, dann lass ihn sich da auch mal aufregen und lass die gelbe Karte stecken. Okay, wenn Sandro Wagner das sagt, der auch gerne mal, zumindest als Spieler, immer mal für gelbe Karten so im Thema Motzen dabei war und jetzt als Trainer genau das Gleiche. Er hat dann auch den Satz nachgeschoben, ich hoffe, dass alle Schiedsrichter der Regionalliga Bayern jetzt auch zuhören und da vielleicht auch bei mir das ein oder andere Auge zu drücken. Finde ich auch okay. Also ich glaube, dem Trainer sollte man vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten geben als allen anderen, die auf der Bank sitzen. Sei es Co-Trainer, Manager, Ersatzspieler, Physio, was weiß ich, was da noch so alles sitzt. Da kann man gerne ruhig frühzeitig mal sagen, hier, ich pfeife. Wenn sich der Trainer beschwert, okay. Aber wenn sich jetzt hier Mr. X, der Physiotherapeut von Mannschaft A, lautstark beschwert über eine Aktion, dann kann man auch schon mal sagen, hier, komm,
ja,
mach du deinen Job, ich mach meinen Job und gut ist.
Ja.
Da vielleicht noch ein Beispiel, habe ich eben vergessen zu erwähnen, bei Union, irgendwie 80. Minute, Foulspiel an Jude Bellingham, was jetzt auch nicht ohne war, direkt vor der Bank der Unioner. Der Unioner Co-Trainer springt gleich auf, entschuldigt, obwohl er nichts dafür kann, bei Jude Bellingham, um das Ganze dann zu deeskalieren, sage ich mal. Soll auch Spieler geben. Jude Bellingham ist eigentlich nicht dafür bekannt, die dann auf seinen Gegenspieler losgehen. Das zum Beispiel fand ich eine sehr, sehr gute Aktion, dass da gleich deeskalierend eingegriffen wurde. Passiert ja auch sehr, sehr selten. Generell.
Ist sehr selten, ja.
Also egal, welche Mannschaft man da jetzt an Land zieht. So, das ist ja jetzt von mir zum Abschluss der fünfminütigen Nachspielzeit.
Sehr gut. Sind wir im nächsten Wochenende. Was haben wir denn hier gefallen? Ich habe es mir gerade aufgerufen. Freitagabend Mainz gegen Köln. Karnevalsduell. Weiß nicht. Nennt man das so? Keine Ahnung. Das
nennt man so, ja, ich glaube schon.
Wenn nicht, nennen wir das ab jetzt so. Nee, Mainz-Köln. Ja, Mainzer können vorbeiziehen. Also wie gesagt, ist ja sowieso alles eng. Ich hatte das letzte Woche schon mal gesagt. Platz 11 bis Platz 3 sind 3 Punkte. Also das ist alles sehr nah beieinander. Da kann also viel passieren. Samstag Nachmittag dann eine Fünferkonferenz. Mal wieder. Mit unter anderem Leverkusen, Wolfsburg. Brisantes Duell auch weiterhin für Xabi Alonso. Ich weiß ja nicht, wie schnell sie sich schon wieder von dem Trainer trennen wollen. Allerdings, ich glaube, er hat noch ein bisschen Zeit. Es muss aber langsam dann auch mal geliefert werden, denn die Tabellensituation sieht nicht so rosig aus für die Leverkusener. Dann Hoffenheim zu Hause gegen die Bayern und Leipzig muss nach Augsburg am Samstag. Samstag frühen Abend dann das Topspiel Gladbach zu Hause gegen Frankfurt, Platz 5 gegen Platz 6. Also wer hält da den Anschluss nach weiter oben? Auch durchaus spannend. Und am Sonntag dann das Schlusslicht gegen den Tabellenführer. Die Partie heißt Bochum gegen Union Berlin. Und dann der Abschluss mit Hertha gegen Schalke. Also auch ein Kellerduell, in dem viel drin sein wird. Für mich, ich lege mich hier fest, das Entscheidungsspiel für Frank Kramer.
Oh, wow.
Ich bin vielleicht nicht weit aus dem Fenster, aber sollte in Hertha nicht zumindest ein Punkt geholt werden, ist Frank Kramer nächste Woche kein Trainer mehr.
Also ich glaube, selbst wenn sie einen Punkt holen und spielerisch nicht gut spielen, ist dann schon Sense.
Okay. Also,
ja.
Aber spielerisch gut spielen, ich weiß nicht, ob das schon fast ausgeschlossen ist, aber nein, will ich jetzt mal. Gut, also eventuell fallen dann noch ein paar Entscheidungen am Wochenende. Bis nächste Woche. Mach's gut. Tschö.